NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. November 1862. Die Uraufführung der Oper Die Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi.
Ich kenne keine Verdi-Oper, in der so oft dieses Schicksalsmotiv wiederkommt. Ich glaube, dass es einfach die Unerbittlichkeit des Schicksals beschreiben soll. Man ist machtlos.
Macht des Schicksals, Ohnmacht der Menschen.
Meine neue Oper macht Effekt, ist einzigartig und umfassend. Mit Sicherheit etwas ganz Außergewöhnliches.
Vielleicht hat Giuseppe Verdi von Beethoven gelernt, wie man das Schicksal komponiert. Mit mehreren harten Schlägen klopft es in der Ouvertüre zur Macht des Schicksals an die Pforte. Und hat man es erst einmal eingelassen, dann dreht es sich wie im Teufelstanz und bohrt sich unerbittlich in die Seelen der Figuren hinein. Will Humburg, der Verdis La Forza del Destino oft dirigiert hat, musste als Opernchef in Catania zu seiner Überraschung erfahren, wie sehr der Fluch des Schicksals im abergläubischen Italien ernst genommen wird.
Forza dürfen sie in Italien nicht nennen. Das Stück ist ja L'opera innominabile, das bringt Unglück. Und ich habe einmal überlegt, das in Catania zu machen. Da sagte mir mein Mitarbeiter, vergiss es.
Verdi's Musik is always going on. It never stops. You can't breathe.
Verdis Musik treibt immer vorwärts, ohne Halt. Man kommt nie zu Atem, er hetzt einen durch das Stück. In La Forza del Destino ist man immer unterwegs. Es ist ein Roadmovie, die Figuren sind Gejagte.
Der französische Opernregisseur Olivier Py hat Verdis Oper zusammen mit dem Dirigenten Will Humburg gerade in Köln auf die Bühne gebracht. Gejagte sind in diesem Roadmovie des 19. Jahrhunderts vor allem die Protagonisten. Leonora, eine Tochter aus verarmtem spanischen Adel mit deutlichem Vaterkomplex, und Alvaro, ein Inka-Halbblut aus Peru, das deshalb von Leonoras Familie verachtet wird. Als sich aus Alvaros Pistole versehentlich ein Schuss löst und Leonoras Vater tötet, müssen beide fliehen, verfolgt von der blinden Rachgier des Don Carlo, der als Leonoras Bruder die Familienehre wiederherstellen muss. Typisch für Verdis finsterste Oper ist, dass er Leonora und Alvaro nur ein einziges Liebesduett gewährt, hier in einer Aufnahme von 1954 mit Maria Callas und Richard Tucker. Danach wird das Paar in alle Winde und Länder verstreut und kommt erst am Schluss wieder zusammen. Doch nicht nur die Mésalliance des hohen Paares und die Rachegelüste des Don Carlo sind der theatralische Treibstoff in der Macht des Schicksals. Für den Regisseur Olivier Py haben die Menschen längst die Deutungshoheit über ihr eigenes Leben verloren.
Even if it's written before the 20th century, there is an omen of what it could be.
Selbst wenn das Stück lange vor dem 20. Jahrhundert geschrieben wurde, wirkt es doch wie das böse Omen einer künftigen Welt, in der der Mensch seinem Schicksal völlig ausgeliefert ist. Das erkennt man vor allem an der Darstellung des Krieges. Im ersten Teil ist es noch ein Krieg des 19. Jahrhunderts, ruhmreich und von mutigen Helden geführt. Im zweiten Teil wird die Oper immer mehr zu einer Vorahnung der technischen Kriegsführung im 20. Jahrhundert, der vor allem Zivilisten zum Opfer fallen.
Civilians who are the victims.
Verdi um 1860. Mehr Politiker als Komponist.
Krieg, Prostitution, Geschäftemacherei und kirchliche Heuchlerei. Diesen Geißeln der Menschheit widmet Verdi in der Macht des Schicksals fast mehr Aufmerksamkeit als seinen Hauptfiguren. Und er musste keineswegs erst nach Spanien reisen, um Figuren wie die Marketenderin Preziosilla zu finden, die in der Oper ihr Kriegslied singt. Und der berühmte Ruf »Tod den Deutschen« spielte auf die österreichische Besatzung in Norditalien an, die nach der Niederlage von Solferino allmählich das Feld räumen musste und damit die Einigung Italiens ermöglichte. Giuseppe Verdi war ein starker Sympathisant der italienischen Unabhängigkeit. Und beglückt erinnerte er Camillo Cavour, den Architekten der italienischen Einigung, im Dankesbrief an die erste gemeinsame Begegnung.
Eure Exzellenz, ich werde nie den Ort vergessen, wo mir die Ehre zuteil wurde, dem großen Staatsmann, dem erhabenen Bürger, kurz demjenigen die Hand zu drücken, den jeder Italiener Vater des Vaterlandes nennen muss. Nehmen Sie gütigst die Worte des armen Künstlers entgegen, der kein anderes Verdienst hat als das, sein Heimatland zu lieben und immer geliebt zu haben.
Seinen Patriotismus stellte Verdi auch in den Dienst der Öffentlichkeit und zog 1861 als Abgeordneter in das erste italienische Parlament in Turin ein. Nur das Komponieren wollte ihm in dieser historischen Phase nicht mehr recht gelingen. Selbst dem renommierten Teatro San Carlo in Neapel musste er gestehen.
Nach meiner Rückkehr aus Rom habe ich nicht mehr an Musik gedacht. Ich weiß nicht einmal, wie meine letzte Oper geklungen hat und erinnere mich fast an nichts mehr. Sagt also eurem Impresario, dass ich nicht weiß, wie ich es anstellen soll, die Feder in die Hand zu nehmen, um Noten zu schreiben.
Aus dieser Schaffensdepression riss Verdi einen Brief des italienischen Tenors Enrico Tamberlik, der seit einiger Zeit in St. Petersburg engagiert war.
Als Künstler, der in euren Stoffen und euren Harmonien lebt, möchte ich euch veranlassen, dem prächtigen Diadem eurer Opern ein weiteres Juwel hinzuzufügen. Ich sprach darüber bereits mit dem Direktor der hiesigen Kaiserlichen Theater, Signor Saburov. Die Direktion garantiert euch alle nur gewünschten Vorteile, wenn ihr einwilligt, eine Partitur für die kommende Spielzeit zu schreiben. Die Wahl des Stoffes steht euch frei. Ihr könnt die Bedingungen stellen und ihr behaltet die Rechte an der Oper.
Das außergewöhnliche Kunstwerk.
Tamberliks Anfrage war geschickt eingefädelt. Denn jahrzehntelang hatte Verdi dafür gekämpft, dass die Rechte an den eigenen Kompositionen nicht den Theatern zufielen, sondern von seinem Verlag vertreten wurden und ihm bei jeder Neueinstudierung entsprechende Tantiemen einbrachten. Hier war Verdi ebenso ein Revolutionär wie bei der Auswahl der Sänger und Stimmen. Denn nichts hasste er so sehr wie gut geölte Singmaschinen, die nichts von der Dramatik der Szene und dem Schicksal der Figuren begriffen.
Ihr solltet euch endlich einmal einprägen, dass man, um Erfolg zu haben, sowohl für die Künstler angemessene Opern als auch für die Opern angemessene Künstler braucht. Fest steht, dass es in La Forza del Destino nicht unbedingt auf geläufige Gurgeln ankommt. Man muss Gefühl haben, das Wort verstehen und es auch ausdrücken. Messaggio non vi inviava Don Alvaro l'indiano tra di me lo so leale il segreto fu dunque violato le so quel piego le si già parlato Don Carlo di Borgo tremate io so.
Ein halbes Jahrhundert nach der Komposition der Forza del Destino hatte sich Verdis Gesangsideal durchgesetzt, wie man dem aufgeheizten Duett zwischen Alvaro und Don Carlo in der legendären Besetzung an der Metropolitan Opera von 1918 mit Enrico Caruso und Giuseppe De Luca anhört. Hier wird die Emotion rückhaltlos über die Bühne geschleudert, ohne dass die Worte, auf die es ankommt, im Strom der Töne ersaufen.
Verdi war einer, der wirklich von dem, was er komponierte, leben musste. Das heißt, er musste Erfolg haben. Aber was ihn eben so groß macht, ist, dass er immer wieder gegen den Stachel gelöckt hat.
Dieses Neue sprang in der Macht des Schicksals ins Auge und ins Ohr. Schon die Vorlage, ein Theaterstück des spanischen Romantikers Ángel de Saavedra, wechselt schnell und atemlos die Schauplätze. Vom Palast in Sevilla über Wirtshäuser, Klöster und Kirchen rast man bis zu Schlachtfeldern in Europa.
Im Übrigen ist das Ganze unmoralisch und ein schmutziges Machwerk moderner Korruption,
tobte der Beamte, der das Libretto von Francesco Maria Piave für eine Aufführung in Rom zu bewerten hatte. Wobei sich der Zensor vor allem an der Darstellung der Kirche rieb, die Verdi in der komischen Gestalt des Mönchs Fra Melitone als heuchlerisch und inhuman darstellte. Der Regisseur Olivier Py sieht es ähnlich.
Er hatte Probleme mit der Kirche und mit dem Vatikan in Rom, der sich der Einheit Italiens widersetzte. Es ist ein sehr antikirchliches Stück. Es gibt zum Beispiel einen üblen Priester, wie man ihn nie auf der Bühne erlebt hat.
Worst priest ever staged in lyric.
Die Reise nach St. Petersburg.
Verdis kirchenkritische Haltung in der Macht des Schicksals, die sich vor allem gegen den reaktionären Papst Pius IX. Richtete, war dem Publikum in St. Petersburg ziemlich egal. Im Gegenteil, vom kaiserlichen Theater bekam Verdi alles, was er verlangte, nicht zuletzt ein gigantisches Honorar von 60.000 Goldfranken. Davon konnte man gut die folgenden Jahre überleben bzw. vorsorgen, wie es Verdis Gattin Giuseppina im Brief an einen Vertrauten in Petersburg tat.
Lieber Mauro, du könntest für uns folgende Lebensmittel einkaufen. Reis, Makaroni, Käse, Wurst, Räucherwaren sowie all das, was in Russland nicht oder nur zu exorbitanten Preisen zu haben ist. Außerdem möchte Verdi 100 kleine Flaschen Bordeaux Tischwein, 20 Flaschen feinen Bordeaux, 20 Flaschen Champagner.
Verdi konnte seine Vorräte gar nicht erst aufbrauchen, denn nach 3000 Kilometern Eisenbahnfahrt musste er feststellen, dass die Primadonna der Petersburger Oper mit dem Part der Leonora völlig überfordert war. Es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass Verdi verzweifelte.
Glaubst du, dass La Forza del Destino, ich will nicht sagen aufgeführt, auch nur ein wenig interpretiert, ein wenig verstanden worden ist? Nie.
Also wurde die Premiere um ein Jahr verschoben und fand heute vor 150 Jahren statt, am 10. November 1862, mit überwältigendem Erfolg. Aber es gab auch Kritik, die der Maestro durchaus ernst nahm.
Man macht der Forza del Destino einen Vorwurf, der für den künftigen Erfolg des Werks Bedeutung haben könnte. Es ist ein zu trauriges, zu finsteres und zu langes Drama.
Erst 6 Jahre später kam Verdi dazu, das Werk für die Mailänder Scala zu überarbeiten, wobei er den Selbstmord von Alvaro am Schluss zurücknahm und das kurze Vorspiel zu einer neuen, glanzvollen Ouvertüre erweiterte. So ist die Macht des Schicksals zwar nicht Verdis beliebteste, wohl aber seine wildeste und experimentellste Oper geworden.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an die Uraufführung von Giuseppe Verdis Oper Die Macht des Schicksals am 10. November 1862. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.